Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe vom Coaching Insight Podcast. Heute Talk mit dem Raphael Egli. Hi Raffi, guten Morgen.
Hi Sascha, vielen Dank für die Einladung. Freut mich sehr, dass ich heute hier sein.
Schön, bist du hier. Raffi, du bist ja Mitinhaber und Gründer von Jobster.ch. Ihr seid eine Schweizer Plattform, die sich, also ich von euch selber sage, auf zeitgemäßes und menschenzentriertes Recruiting spezialisiert hat. Und ihr sagt auch von euch selber, dass ihr im Gegensatz zu der klassischen Stellenbörse auf den sogenannten Matching-Ansatz setzt, wo halt auf der einen Seite sowohl die Persönlichkeit vom Mensch, aber auch die Kultur von einem Unternehmen berücksichtigt. So, das ist das, was ich gelesen habe, verstanden habe, auch in unserem Gespräch. Aber sagt doch unseren Leuten, die jetzt das hören, Mona, was heisst es genau? Was macht Jobster genau?
Ja, du hast schon angesprochen, also bei uns geht es wirklich so um zeitgemäßes Recruiting. Das heisst, so ein bisschen weg vom klassischen Rekrutierungsprozess, vor allem auch im Bereich Sourcing oder im Bereich Mitarbeitersuche, wo man insbesondere Stelleninserat oder Karriereseite genutzt hat, hier vor allem auf Plattformen, wo die Leute sich eben auch wirklich aufhalten, wenn sie nicht aktiv auf Jobsuche sind, insbesondere Social Media. Und dort probieren wir halt wirklich den Rekrutierungsprozess oder die Rekrutierung also Social Media tauglich zu machen. Oder nicht einfach, ich meine, der einfachste Weg wäre, Stelleninserat nehmen und auf Facebook, Instagram oder sonst irgendwo TikTok zu teilen. Aber das haben wir wieso herausgefunden, das funktioniert irgendwie nicht, sondern man muss das wirklich auch so ein bisschen an Plattform adaptieren und entsprechend so suchen. Und was natürlich die Folge davon ist, das hast du auch so schön gesagt, Leute sind selten auf den Plattformen, um sich auf eine Stelle zu bewerben. Darum ist es eben auch wichtig, dass hinten raus der Rekrutierungsprozess oder der Bewerbungsprozess für Kandidatinnen und Kandidaten auch möglichst einfach ist. Also nicht, dass sie sehr viel Zeit investieren müssen, sondern dass die Hürden, damit sie sich für eine Stelle bewerben können, eben auch möglichst tief sind. Und da legen wir einen sehr grossen Wert in dem Kontext halt einfach darauf, dass es ja, zielgruppengerecht ist, oder? Dass man sehr stark eben auf einen Menschen eingeht, versucht uns in die Welt des Menschen auch hineinzudenken. Das ist ein Ansatz, der grundsätzlich aus dem Marketing herauskommt. Also, man sagt, das ist mit dieser Persona, mit dieser Buyer-Persona im Marketing und im Recruiting ist es eine Candidate-Persona, wo man sich wirklich so, ja, weg von der Oberfläche wirklich tief abtauchen und versuchen zu verstehen, hey, was bewegt die Leute konkret? Das ist eben so ein bisschen der menschenzentrierte Ansatz. Was motiviert, was stört im Kontext von einer Arbeitswelt und wie kann das Unternehmen eben auch ja, sich präsentieren, dass es eben eine Lösung für Probleme oder Bedürfnisse der Leute kann sein. Und das ist so ein bisschen eine Kombination, die wir eben bei Jobster machen, um auf die Zeit, also um ja, aktuelle Art und Weise zu rekrutieren.
Okay, also dann gehen wir eigentlich weg von dem statischen Ansatz, von der schönen Stellenanzeige, wo ganz viel geschrieben ist, was man bekommt und noch mehr geschrieben ist, was man mitnehmen. Also kann ich mir das so vorstellen, ich nehme quasi die Stellenanzeige, wo ja gar noch nicht geschrieben ist in dem Sinn, schaue ich das mit eurem Kunden an und sage, okay, wie bringen wir da Seele, wie bringen wir Unternehmens-DNA in das Ganze hin und transportieren sie adressatengerecht, eben in den zum Beispiel sozialen Medien und so weiter, dass eigentlich die potenziellen Kandidatinnen und Kandidaten eigentlich auf das anspringen und vielleicht gar nicht in, sagen wir jetzt mal, im ersten Blick das Gefühl haben, dass es Stelleninserat ist. Haben Sie das richtig verstanden?
Ja, du hast sehr gut auf den Punkt gebracht. Also wir haben wie so einen dreistufigen Prozess grundsätzlich, wo unsere Dienstleistung darauf aufbaut. Und es geht gar nicht so darum, um Stelleninserat oder nicht Stelleninserat. Der erste Schritt, wo wirklich zentral ist, wo man sich Gedanken machen muss, ist, und das bildet sich nachher dann nur im Stelleninserat wieder ab, hey, was macht dieses Unternehmen überhaupt einzigartig, was macht es speziell, was sind Ziele, was sind Bedürfnisse der einzelnen Kandidaten, wir sagen dem auch den Wow-Faktor, sage ich jetzt mal, warum sollte ich als Kandidat, als Kandidatin genau diese Stelle antreten? Und dort, das ist eigentlich wie so symptomisch nach diesem Stelleninserat, wenn man das eben nicht macht, wo dann einfach voller Floskeln ist. Oder in denen steht dann nachher so, ja, wir haben irgendwie ein cooles Team. Wir haben attraktive Arbeitsbedingungen, wir haben, keine Ahnung, innovative Projekte, spannende Projekte, gute Teamzusammenhalt, wo einfach viel Recruiting-Blabla ist. Ein Kandidat oder eine Kandidatin sich aber erstens gar nicht darunter vorstellen kann und zweitens am Schluss auch gar nicht weiß, warum sie überhaupt dorthin arbeiten sollte. Und das ist wie so von uns ein Schritt, der erste Schritt, dass man wirklich hingehen und sagt: Hey, schau, wir wollen wirklich herausfinden, was ist das, was die Stelle auszeichnet, weil das ist eine Erkenntnis, die wir jetzt unseren ja, weit über 200 Rekrutierungskampagnen haben mit unseren Kunden. Kandidatinnen und Kandidaten entscheiden sich meistens nur aus einem Grund, vielleicht aus zwei oder aus einem Hauptgrund und so zwei ergänzende Gründe für einen neuen Arbeitgeber, eine neue Arbeitgeberin.
Was sind die?
Und ganz unterschiedlich, kommt mega darauf ab, auf die Stelle, auf die Funktion, auf die Person. Meistens nicht das, was im ersten Moment erahnen lässt. Also es geht sehr selten um so Themen wie Homeoffice, möglichst viel Homeoffice können haben. Das kann unterstützend sein. Es geht sehr selten um so ganz klassische Sachen. Ich meine, das Banalste sind so wie gratis Kaffee oder Früchtekorb. Das sollte inzwischen irgendwie eine Selbstverständlichkeit sein.
Ich
Oder um eine
verstehe,
Woche mehr, oder weil du eine Woche mehr Ferien hast. Oder wegen dem wechselt irgendwie niemand. Oder auch gute Sozialleistungen, das ist nice to have. Aber ich habe noch nie mit einem Kandidaten oder einer Kandidatin gesprochen, die gesagt hat, weißt du, der Job will ich, weil ich bessere Sozialleistungen habe. Das gehört also ein bisschen zum Gesamtpaket, aber meistens ist es irgendwo im Bereich ihr Aufgabengebiet zu finden. Vor allem die guten Leute, die etwas reissen wollen, die etwas bewegen wollen. Bei denen ist es mehr so Sachen, die sie im Arbeitsalltag innen stören, Sachen, die irgendwie nicht funktionieren, Projekte, spannende Projekte oder halt auch eine inspirierende Vision, die das Unternehmen kann bieten kann, oder eine Mission, die dazu führt, ja, dass die Leute wirklich in Bewegung kommen und die Stelle wechseln.
Okay. Also setzt ja in dem Sinne auch ein gut funktionierendes, widerspruchsfreies Employer Branding voraus, oder? Bevor das mit euch kommt, schaffen. Was ist denn, wenn ich das nicht habe?
Hey, ein Employer Branding ist definitiv sehr förderlich, wenn du mit uns zusammen schaffst. Also wenn du ein gutes Standing hast als Arbeitgeber, wenn man dich kennt am Markt als attraktiven Arbeitgeber, ist es natürlich einfach zu rekrutieren, weil, das darf man auch sagen, auch wir können kein Wunder bewirken, wenn im schlimmsten Fall ein Kunde zu uns kommt oder ein Unternehmen zu uns kommt, wo, ein bisschen übertrieben gesagt, moderne Sklaverei betreibt, dann ist es auch für uns extrem schwierig, für das Unternehmen können zu rekrutieren. Und wenn natürlich dort das irgendwie so eine Konsistenz in der Kommunikation hat, irgendwie schon auf Social Media unterwegs ist, sichtbar ist, Bekanntheit hat, einen guten Ruf hat am Arbeits, im Markt, ist das natürlich viel weniger oder macht es viel einfacher. Oder? Weil man muss nicht die Leute von null auf aufbauen und von null auf über das Unternehmen educaten oder informieren.
Aber eben, wenn ich das jetzt in dem Sinn noch nicht habe oder in den Anfängen habe, dann kann ich gleich mit euch kommen und vielleicht helfen dir ja vielleicht sogar noch, oder vielleicht auch ich, das Ganze noch ein bisschen mehr zu schleifen, mehr zu formen, adressatengerecht und so weiter. Dann macht ihr auch Beratung in Sachen Employer Branding.
Hey, also grundsätzlich, das ist nachher die zweite Stufe. Von unserem Konzept, das ich vorher angesprochen habe. Aber die erste Stufe ist wirklich, den Wow-Faktor rauszuschaffen, rauszufinden. Und die zweite Stufe ist, das nachher dann eben adressatengerecht zu kommunizieren und das nachher dann entsprechend überzubringen. Was wir nicht machen, wir machen nicht klassisches Employer Branding, Beratung oder Entwicklung, wo wir hingehen und dem Unternehmen sagen, hey, weißt du, 4 Wochen Ferien ist langsam, ja, Schnee von gestern, solltest du vielleicht mal darüber nachdenken, eine fünfte Ferienwoche einzuführen oder ein bisschen flexiblere Arbeitszeiten. Das sind so strategische Themen, wo du dir als Unternehmen müsstest klar werden oder einen anderen Partner zuerst einziehst. Was wir nachher können machen oder wo wir dich dabei können unterstützen, ist, wie kannst du, was du hast, so kommunizieren, dass es im Markt ankommt und verstanden wird und als attraktiv wahrgenommen wird. Oder es ist ja nur die eine Hälfte, ist mal Grundlage schaffen und irgendwie dich als attraktiver Arbeitgeber zu positionieren für dich intern, dass du weißt, was du hast. Und auf einem ganz anderen Blatt ist nachher dann geschrieben, das so also überzubringen, dass es auch ja, gegen außen ankommt. Beispiel, sicher auch schon gesehen, die klassischen Rekrutierungsvideos oder die klassischen Employer Rebranding Videos, wo Kandidatinnen und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor Kameras stehen und sagen, hey, mir gefällt es beim Unternehmen XYZ zum Arbeiten aus dem und dem Grund. Ist für uns ein klassisches Fail im Sinn von smartem Employer Branding für Social Media, weil erstens, es ist inzwischen sehr ausgelutscht, also es macht einfach jeder. Und zweitens ist es einfach ein Hardcore Marketing- oder Werbebotschaft, wo halt einfach auch unglaubwürdig ist, weil ich habe noch nie jemanden gesehen, der vor der Kamera gestanden ist und gesagt hat, weißt du, das
Das schießt mir
Unternehmen
völlig an.
XYZ ist scheiße zum Schaffen, oder? Das wäre vielleicht mal etwas anderes, vielleicht würdest du da so ein bisschen Aufmerksamkeit schaffen. Und das kann man halt auf viel smartere Art und Weise machen,
Zum
oder?
Beispiel?
Ja, halt, dass man es viel unterschwelliger oder viel zwischen den Zielen macht, dass man sagt, wie geht man das Thema an? Wie handhabt man einen konkreten Fall in einer Situation? Ich habe das letzte Mal beispielsweise gesehen bei einer Kita, wie sie das gemacht haben, aus dem deutschen Raum, wo sie quasi im Video darüber erzählt haben, was für einen Erziehungsansatz das sie nehmen. Und dann natürlich nachher die Leute gerade sofort gesehen haben, hey, was leben die für eine Kultur, wie ist es eigentlich bei diesem Unternehmen zu arbeiten. Es ist auch noch informativ, es interessiert die Leute, die wahrscheinlich in der gleichen Erziehung arbeiten. Und am Schluss quasi der Call to Action oder der Handlungsaufruf, hey, falls sich das würde interessieren, in einem solchen Unternehmen zu arbeiten, dann bewirb dich doch bei uns. Das ist halt etwas ganz anderes, weil das wirkt dann nicht so, ja, werberisch, wie wenn du einfach etwas behauptest, sondern du zeigst es konkret, oder? Es
Also
geht
die Leute
wirklich
mit
darum,
ihnen
etwas zu
an
zeigen.
den Ort des
Genau.
Geschehens, so wird die Kultur gelebt und nicht irgendwie zwei,
Genau.
drei herstellen, die am eloquentesten sind, vermeintlich, was das meistens ja dann nicht sind, und irgendwie
Genau.
Floskeln, sondern wirklich ihnen DNA
Ja.
zeigen, so läuft die Kultur. Okay, perfekt. Also jetzt haben wir den zweiten Step gehabt. Was ist denn der dritte?
Ja, der dritte Step ist nachher dann halt wirklich das auf den Kanal aufbringen, oder? Also das ist dann nachher dann das, wo noch, also wir bilden das an unserem Eisbergmodell ab, die beiden Sachen, die wir jetzt angeschaut haben, das ist das, was unter dem Wasser ist, sage ich jetzt einmal, das, was eigentlich nach außen nicht, also wo du nicht siehst, wo aber in meinen Augen 80% von einer erfolgreichen Rekrutierungskampagne ausmachen, sich mit diesen Themen beschäftigen. Und das andere ist nachher dann das nach außen zu transportieren, also das Video dort daraus zu machen, das auf Social Media, auf den richtigen Plattformen zu präsentieren, einfache, unterschwellige Bewerbungsprozesse können anbieten, dass die Leute sich schnell und kompliziert können bewerben können. Ja, das ist nachher dann vor allem dann die Reichweite und die Leute an den richtigen Touchpoints nachher mit diesen Botschaften zu erreichen.
Und das mache ich auch alles ihr. Also
Das machen
ich kann
alles
zu euch
wir.
kommen und dann durch die drei
Genau.
Steps werde ich geführt, dann habe ich das fertige
Ja.
Produkt, dann sage ich ja zu dem, dann habt ihr eine Kanalempfehlung, mache ich das, setze ich das um. Und wenn sich dann jetzt jemand interessiert, potenzielle Kandidaten, potenzielle Kandidatin, kommt die zu euch für eine erste Triage oder geht es direkt an Kunden?
Ja, das kommt eigentlich alles zuerst zu uns. Wir machen so eine erste Grobtriage. Also wir holen dann das Bewerbungsdossier von den Leuten rein. Soweit sinnvoll. Wir führen das erste kurzes Gespräch halt. Auch so ein bisschen zum grundlegenden Sachen abklären, wie Gehaltserwartungen, Kündigungsfrist, Motivation für den Job. Meistens siehst du ja schon anhand von einem Lebenslauf, finde ich, jetzt hat es da irgendwie Unstimmigkeiten drin, oder weißt, ist alle halbe Jahre ein Stellenwechsel drin, dann lässt sich das auch schon erahnen. Oder dann reden wir zumindest mal mit dem Kandidaten darüber, warum ist das so gewesen, was sind die Gründe. Manchmal lässt sich das ja auch wirklich erklären. Und dort tun wir schon mal grob vorselektionieren. Also das heisst, wir schauen, passt das grundsätzlich vom Profil her, passt von der Ausbildung her, was so der erste Eindruck, und dann leiten wir Kandidatinnen und Kandidaten unseren Kunden weiter, wo wir das Gefühl sind, ja, das könnte matchen. Und dann ist nachher aber das Dossier bei unseren Kunden, und dann gehen sie nachher dann in klassischen Bewerbungsprozess, so wie sie es für richtig halten.
Und was ist schon die Erfahrung in dem Sinn, wie viel effizienter ist eine Kampagne, die über Jobs läuft, im Gegensatz zu der klassischen Variante?
Hat ein bisschen Abhängigkeiten, in welchem Status oder in welchem Markt, Arbeitsmarkt du dich befindest. Grundsätzlich ist es natürlich so, viele von unseren Kunden, die haben per se überhaupt einfach sehr schwer, sehr Mühe, Leute zu finden. Also die schreiben aus und kommen über Wochen oder Monate kaum passende Dossiers über. Die sind halt einfach schon mal froh, wenn es zwei, drei Bewerbungen gibt. Da denke ich, dort ist weniger der Faktor Effizienz wirklich das Thema. Also, dass man ihnen viel Zeit abnehmen kann, sondern wir können eine Möglichkeit bieten, um überhaupt an passende Kandidatinnen und Kandidaten heranzukommen. Und der andere Faktor ist, dass es Unternehmen gibt, die Bewerbungen überkommen, aber es sind nicht die richtigen. Entweder haben sie die falschen Ausbildungen oder sie passen vom Cultural Match nicht. Das heisst, sie passen nicht ins Unternehmen hinein. Und dort kann man natürlich schon auch extrem viel in die Effizienz investieren. Oder dort haben sie ja auch einen grossen Output in Form von, dass sie eigentlich einfach mit den 3 bis 5 besten Leuten reden und wir machen eigentlich den ganzen Rest. Oder wir machen die Vorselektion, Absagen schreiben. Und sie müssen uns einfach die Infos am Anfang geben und am Schluss mit den Leuten reden. Und das, denke ich, das ist sicher eine grosse Zeiteinsparung für die Leute.
Also in dem sind zwei Punkte. Das eine ist, dass ihr mit eurer Form, wie ihr das Recruiting unterstützen oder durchführen, gezieltere Bewerbungen könnt ausholen, auch vielleicht auch so in schwierigeren Branchen. Also die Erfolgsquote in dem Sinn auch von den potenziellen Bewerbern, also von der Qualität in dem Sinn höher ist, das ist das eine. Und das andere ist eben natürlich eben die Effizienz. Das machen ja eigentlich klassische Stellen Vermittler ja auch, oder? Dass sie die Full-Triage machen. Aber ich nehme nochmal an, ihr seid auch schneller, weil ihr ja in dem Sinne schon viel gezielter ja, das Recruiting betreibt, dass da gar nicht wahnsinnig viel Streuverlust rauskommt. Also das geht ja, ich habe das auch gesehen, wenn wir Stellen ausgeschrieben haben. Also Kommunikation, Event oder Training, da denke ich da viel, oh, das wäre auch mal spannend. Oder? Man sagt, schwierig, aber eben, dass ihr eigentlich dann die Kampagne so gezielt auffahrt, dass einer irgendwie vielleicht ja, merkt, passt auch gar nicht unbedingt. Macht ihr auch gezielt Demarketing, dass jemand gar nicht auf die Idee kommt, sich zu bewerben?
Ja, also wir nennen es meistens, wir schaffen es mit einem Bewerberquiz, sagen wir dem, wo wir die Leute durchschleusen, quasi das ist unser Recruiting-Funnel, wenn du so willst. Und dort tun wir natürlich schon gewisse Kriterien mal abfragen, wo wir sagen, hey, schau, aus Grund von Voraussetzungen, eben was du gesagt hast, im Bereich Marketing oder Event, wo du sagst, hey, schau, da muss irgendwie eine gewisse Grundvoraussetzung gegeben sein, dass es überhaupt Sinn macht, in die Funktion, also ja, in die Funktion eintreten.
Also, dass nur
Und
die
das fragen wir
ganz
dort.
Mutigen da kommen, dann sage ich mal, das ist mir jetzt völlig egal, was ich, wenn ich da score, ich probiere es gleich. Aber das sind eher weniger als einfach so
Das
ins.
sind, ich glaube, das ist
Okay.
Schweizer Mentalität. Das ist
Ja.
eher so, ja.
Ist noch gut, ja.
Ja, machen die wenigsten, habe ich das
Okay.
Gefühl.
Alles klar. Raffi, gibt es bestimmte Branchen, wo ich arbeite, oder sagst du, nein, grundsätzlich bieten wir unsere Services für alle Branchen an?
Ja, ich komme ursprünglich, also das ist vielleicht noch wichtig zu wissen, ich bin ursprünglich Ingenieur gelernt oder studiert und habe 10 Jahre in der Bauplanung gearbeitet, als Projekt- und Teamleiter. Und dadurch kenne ich mich am besten in diesen Branchen aus. Also im Moment, wir sind auch immer natürlich dran, unsere Positionierung zu schärfen und im Moment sind wir bei der Branche Bau, Ausführung, Bauplanung gelandet. Energie und Gebäudetechnik. Also alles, was irgendwo in der Schnittstelle oder in der Hemisphäre von Bau und Energie angesiedelt ist, das ist dort, wo wir stark sind und dort dann vor allem auf eher technisch lastige Jobs, Techniker, Ingenieure, IT, PM, also Produktmanagement, technische Verkauf, solche Profile, das sind dort, wo wir unsere Stärke drin haben, weil wir halt Profil auch sehr gut kennen und sehr gut können einschätzen können. Passt das oder passt das eben nicht? Das wäre anders wie bei dir jetzt, oder? Wenn du sagst, du suchst jemanden im Event, noch nie im Event geschafft, oder wie soll ich? Also, du kannst es mir erzählen, aber sonst kann ich es nicht einschätzen. Und dann kann ich es halt aus eigener Erfahrung abschätzen, könnte das matchen
Absolut.
oder nicht.
Absolut. Ja, und das ist ja noch gut. In diesen Branchen gibt es ja aktuell auch nicht unbedingt Fachkräfte wie Sand am Meer. Also sind wir eigentlich am richtigen Ort drin. Du bist eben studierter Ingenieur, hast lange in dieser Branche geschafft und jetzt selbstständiger Unternehmer im Recruiting. Wie ist es dazu gekommen? Das stehst du ja nicht irgendwann schon morgen auf. Also, mir ist es so gesagt, ach, ich mache mich jetzt mal selbstständig. Wie ist das bei dir gelaufen? Erzähl.
Hey, so wie es bei den meisten läuft, gell? Du hast irgendeinen, stehst mit 16 am Punkt, und wenn du nicht an die Kante gehst und sagst, Jetzt muss man auch irgendeinen Job lernen oder muss man auch irgendeinen Job machen, eine Lehre machen. Und ich habe dann Gebäudetechniker Fachrichtung Heizung gelernt. Und dann nach der Lehre BM gemacht, studiert am Tech Luzern. Und ja, dann quasi mich halt einfach so weiterentwickelt. Und du weißt ja am Anfang nicht, was sich am Schluss erwartet. Das ist so ein bisschen, ja, und hat wahrscheinlich auch mit der Persönlichkeitsentwicklung zu tun am Schluss vom Tag oder mit der Entwicklung von dir als Mensch selber. Irgendwann ist innerhalb von dem Prozess von dieser Zeit festgestellt, dass das, was ich gerne mache, dass das, was meine Stärken sind, nicht so ganz das ist, was du musst können, um als Ingenieur wirklich erfolgreich zu sein. Und ich glaube so, wenn du Ingenieur bist, ich weiß nicht, ob du das Vier-Farben-Modell, das Persönlichkeitsmodell mit den vier unterschiedlichen Farbentypen kennst, da gibt es so den blauen Typ, das ist so ein bisschen sehr der detailversessene Mensch, der Zahlen-Daten-Fakten-Typ. Und das musst du als Ingenieur mega stark sein. Also du musst so detailversessen, du musst Probleme lösen und dich wirklich bis in die tiefste Tiefe mit dem Thema auseinandersetzen wollen. Und das bin ich wie zu wenig gewesen. Und das hat sich halt erst ein bisschen, oder immer noch zu wenig, und das hat sich erst mit der Zeit davon festigen. Und dort hat sich ja schon irgendwo gleich mal gemerkt, hey, entweder musst du jetzt voll in die Führung gehen, oder aber musst du etwas anderes machen. Und dann ist, ja, so wie das Leben spielt, manchmal, in dem Moment ein Unglück gewesen. Heute im Nachhinein darf ich sagen, es war definitiv ein Glück gewesen, dass so mein Arbeitsalltag als Teamleiter sehr streng war, dass immer mehr Aufgaben auf mich zugekommen sind, die E-Mail-Listen oder meine Pendenzenliste immer länger geworden ist, obwohl meine Tage eigentlich auch immer länger geworden sind und das einfach immer so weiter aufgestellt hat, bis irgendwann ist, ja, wahrscheinlich kurz vor einem Burnout war. Oder? Und dann irgendwann ist nachher eine Reise noch gemacht auf Afrika mit meiner Frau, heutigen Frau, damaligen Partnerin. Und sich dort so ein bisschen herausgestellt hat, hey, weißt du was, ich möchte eigentlich nicht mehr allzu lange in dieser Branche bleiben. Und dann hat's wirklich, ist die Situation irgendwann gekommen, ich habe gesagt, ich habe das Blaue rausgekündigt und mal dreiviertel Jahr Auszeit gemacht, ein paar Sachen ausprobiert. Und dann eigentlich per Zufall ja, in dieser Personaldienstleistungsbranche am Schluss gelandet.
Und dann ist das eben, da bist du mal dort gelandet und dann ist aber Jobster als solches, hast du dann noch nicht bestanden. Brauchst du da auch irgendwann eine gute Idee, ein Vorgehen, so eben die drei Phasen und so weiter. Hast du das einfach irgendwo entwickelt und denkst, ah, das funktioniert und jetzt go for it, oder?
Ja, es ist in dieser Auszeit habe ich eigentlich so gedacht, irgendwie per Zufall mal auf das Thema ein bisschen Online-Marketing gestoßen, auf das ganze Thema Social Media Marketing und das irgendwo durch noch spannend gefunden und mal gestartet mit der Idee. Ich könnte eigentlich gerne die Handwerksbranche ein bisschen. Also erst die Erfahrungen jetzt in dem ganzen Thema Online-Marketing sammeln. Ich könnte auch Handwerker unterstützen, über Online-Marketing-Techniken neue Aufträge zu generieren. Wirklich Stunden und Tage investiert in Angebotsentwicklung im stillen Kämmerlein, in eine Webseite. Ich weiß nicht, wie. Ja. Stunden. Nein, nein, Stunden, Tage. Tage, Wochen, wie es drin investiert. Nachher dann probieren, einen Kunden zu akquirieren und festgestellt, es interessiert kein Mensch. Die haben alle
Ja,
gar
das
kein
harte Los des
Problem.
Erfinders, gell,
Die haben alle gar kein Problem mit neuen Aufträgen, sondern suchen alle händeringend nach guten Mitarbeitenden.
Ah,
Und dann ist nachher dann natürlich, ja, irgendwie nach einem halben Jahr und kaum einen Franken Umsatz generiert, der Kenntnis gewacht, hey, weißt du, vielleicht liegt das Potenzial, das unternehmerische Potenzial nicht im Marketing, sondern eben im Generieren von neue Mitarbeitenden und dann ja, irgendwie das Gefühl gehabt, why not? Die Techniken, die ursprünglich aus dem Marketing rauskommen, fürs Rekrutieren anzuwenden. Und dann
Smart,
ist es, gell, dann ist natürlich ein laufender Entwicklungsprozess. Ich meine, wir sind jetzt 2020, machen wir das. Wenn ich heute schaue, wo wir heute stehen, im Vergleich zu der Dienstleistung, die wir ganz am Anfang irgendwie 2020 gemacht haben, das sind zwei Paar Schuhe, das ist ganz anders. Da ist natürlich wirklich eben das ganze Wissen aus den 200, über 200 Rekrutierungskampagnen immer weiterentwickeln, weiter verbessern, auf den nächsten Step bringen. Das ist
Ja,
Ja.
spricht ja auch für dich irgendwo. Ich glaube, eben, wenn man merkt, irgendwie, ich sage immer so, in ein Sturzross sollte man nicht noch warmes Blut reinlassen, weil das wird nie mehr aufstehen. Ich glaube,
Genau.
das ist auch ein bisschen Kunst vom Unternehmer sein, auch irgendwo mal etwas können loszulassen, respektive herzusitzen, sagen, wieso hat es vielleicht nicht funktioniert oder eben, wie könnte es anders funktionieren, um dann eben unter Umständen genau die Idee oder eben genau das Geschäftsmodell zu finden, wo ja offensichtlich, meine 200 Kampagnen, das ist eine stattliche Zahl, dann auch funktioniert. Raffi, wenn du zurückschaust, im 2020 sagst, haben wir das Schiff vom Stapel gelassen. 5 Jahre. Was sind also die grössten Herausforderungen gewesen, die du angetroffen hast in diesen 5 Jahren?
Hey, eine grosse Herausforderung, die man sich sicher immer wieder muss stellen. Ich glaube, das ist per se im Unternehmertum, vielleicht in der ganzen Rekrutierungsbranche noch mehr, ist der Aufbau von einer grossen Frusttoleranz. Du probierst etwas, es funktioniert. Du bist im siebten Himmel, du probierst etwas, es funktioniert nicht, du bist am Boden zerstört. Und jetzt eben das, was du vorher gesagt hast, dich immer hinterfragen, schauen, wie kannst du es besser machen, wie kannst du es weiter optimieren. Mega wichtig. Auch sich Gedanken machen, bist du noch auf dem richtigen Weg und trotzdem nicht früh irgendwie einfach den Battle reinzuschmeißen und sagen, weißt du was, es leckt mir. Es geht irgendwie gleich nicht. Es ist nicht das, was ich mir vorgestellt habe. Weil da, ja, auf dem Weg, die ganze, also ja, ich meine, du kennst ja wahrscheinlich die Grafik auch, oder? Was man meint, wie Erfolg ist, von A nach B in einer Linie, aber es ist eigentlich, ja, die ganze Zeit nach der Bahnfahrt und eben, wenn du im Tal der Tränen bist, nicht einfach sagen, hey, weißt du, ich höre jetzt auf, sondern so mit einer Überzeugung oder mit einer inneren Sicherheit zu wissen, dass nach dem Tal kommt ganz sicher auch irgendwann wieder der nächste Berg. Das
Dass
ist so,
irgendwo immer eine
ja.
untere Talsohle gibt, wo man darf berühren. Sie sollte nicht allzu flach sein oder zu lang flach sein, die
Genau.
Talsohle, aber einfach im Wissen. Ich denke, also, das habe ich bei mir gesehen, irgendwie. Ich weiß nicht, ob es hier auch so geht. Ich habe mit der Zeit so wie ein gewisses Urvertrauen aufgebaut. Und ich habe irgendwie für mich irgendwie, eben, gell, wir sind natürlich mit der Agentur, eben, der Pitch ist einmal oder der kommt einmal halt eine Woche, keine Anfrage rein oder wie auch immer. Und mir hat dann irgendwann geholfen, irgendwie wie das Wissen. Es gibt so wie Phasen, wo irgendwie einfach merkst, hey, das sind so irgendwie, jetzt geht irgendwo so ein bisschen wieder irgendwo die Türen auf und dann hat es Wochen gegeben, wo du 4, 5, 6 Anfragen hast und dann wieder Wochen, wo es ruhiger ist und eben dann nicht nervös werden oder wenn einmal ein Pitch in die Hose geht oder was auch immer, das gibt es ja auch, ich nehme an, ihr habt auch nicht nur einfach Zusagen, wo du irgendwann am Anfang zuerst mal sagst, hey, Boden zerstört, es hat sich immer so angefühlt, wenn du irgendeine schlechte Prüfung zurückbekommen hast oder irgendwo nicht bestanden hast und dann irgendein ist so das Urvertrauen aufzubauen, sagen mal, ich glaube, es funktioniert. Ich bin mit den richtigen Leuten zusammen. Wir haben ein anständiges Geschäftsmodell. Wir sind gut aufgestellt. Es kommt wieder. Geht das auch so?
Hey, 100%, ja, es ist wirklich, also das, was du ansprichst, ist genau das Gleiche bei uns auch, oder? Da gibt es manchmal wirklich Wochen, da kann man sich vor Anfragen kaum retten, so ein Thema. Da gibt es aber wieder Wochen oder Zeiten, da ist einfach nichts los, oder da kommt eine Absage nach der anderen von Angeboten, die man gestellt hat. Und so die Kombination, ja, dort das Vertrauen zu haben, dass es am Schluss passt, dass es am Schluss matcht, dass es aufgeht, das denke ich, ja, ist wahrscheinlich in der Agenturbranche etwas mega Zentrales, weil man halt wirklich zumindest mehr auch auf neue Kunden oder auf neue Aufträge angewiesen sind. Oder?
Ja,
Egal, ob
gell, es
es
ist natürlich
Bestand oder neue
allgemein,
Kunden sind.
Dienstleistungsbranche, eben, wir verkaufen ja in dem Sinne nicht irgendwo ein Gut oder irgendwo eben ein Gebäude, das wir aufziehen und so weiter, sondern es sind eigentlich Stunden, es sind Dienstleistungen, die irgendwo wie nicht greifbar sind und so weiter. Und es ist irgendwie so, auch dort das Bedürfnis, Zweck, ist zum Teil fast auch, ja, auch noch eine rechte Challenge, halt das so rüberzubringen. Und dann eben, wie gesagt, ich glaube, ja. Aber es ist natürlich Hammer, dass du nach 5 Jahren kannst sagen, mal, wir haben auch die ein oder andere Höhe und Tiefe erreicht und immer wieder weitergemacht und so weiter. Und sehen auch irgendwo, dass es Sinn macht, was wir da machen. Da sind wir jetzt gerade bei meinem Stichwort. Sinn ist ja meins. Wie soll ich sagen? Fokusthema, das ist eines meiner ganz grossen Fokusthemen. Du hast ja eigentlich dann vor einigen Jahren, wo du eben im Beruf warst, ja gesagt, ich bin am Rand von einer Erschöpfung und so weiter. Hat das auch ein bisschen damit zu tun gehabt, dass irgendwo den tiefen Sinn nicht mehr gefunden hast? Also ein bisschen angetönt hast du es ja. Eben, du bist weniger so der Zahlen, Daten, Fakten Mensch. Du bist mehr auch im Zwischenmenschlichen interessiert, eben führen, mit Menschen umgehen. Wie stark hat es dort dann eben auch Thema Sinnhaftigkeit dazu geführt, dass du einen Richtungswechsel gemacht hast? Und wie stark spielt Sinnhaftigkeit heute bei dir im Arbeitsalltag in deinem Job eine Rolle?
Ich habe für mich so das Thema Sinnhaftigkeit auch unter anderem aus dem Gespräch mit dir oder ja, aufgrund von deinem Buch ein bisschen für mich neu definiert. Früher ist es wirklich so die Idee, oder habe ich die Idee von sinnhaften Arbeit gehabt, mit der Arbeit etwas können dazu zu beitragen, dass das große Ganze, die Welt, irgendwie zu einem besseren Ort wird oder du quasi Menschen etwas Gutes kannst tun. So in einem größeren Kontext oder aus einer Meta-Ebene. Und dort kann man ja eigentlich sagen, es gibt fast keinen Job, wo das Kriterium nicht erfüllt. Oder egal, was du machst, irgendwo, du machst es immer, ja, ist ja auch die Idee von einem Unternehmen, oder? Du löst Probleme von irgendjemand anderem. Und ich glaube, der Job, den ich vorher gemacht habe, in der Gebäudetechnikplanung, ich meine, aus dieser Perspektive ist das mega sinnhaft, weil du hilfst irgendwie mit. Unsere Idee ist immer gesehen, oder, Vision von der Unternehmung ist immer gesehen, quasi können, etwas gegen Klimawandel zu machen, CO2-Ausstoß zu reduzieren, erneuerbare Energien zu fördern, Energieeffizienz zu steigern. Ich meine, mega sinnhaft, mega wichtig für die ganze Thematik. Menschen ein angenehmes Raumklima zu ermöglichen. Heute ist es mehr so ein bisschen für mich Sinnhaftigkeit, hier kann ich meine Stärken auch wirklich einsetzen in dem, was ich mache. Komme ich in Flow, mache ich es richtig gern. Gefällt es mir richtig. Und natürlich in einem zweiten Schritt kann ich mit dem auch ja, für andere Menschen etwas Gutes tun, etwas Gutes bewegen. Aber so ein bisschen der Egoismusfaktor hat heute für mich einen größeren Wert. Oder ich definiere Sinnhaftigkeit mehr auch durch quasi eben so Egoismus, wie nur einfach etwas für andere Menschen zu machen. Und das
Ja,
lebe ich heute, ja,
sag mal.
sorry,
Nein,
das lebe ich
mach
heute viel
nicht.
stärker.
Ja.
Das glaube ich heute
Aber
viel stärker als früher.
ist es denn, weißt, ich, das ist genau das, oder? Und für das mache ich mich auch unglaublich stark. Ist es denn Egoismus, dass man, wenn es um die Sinnfrage geht, um die ganz persönlich zuerst einmal wirklich schaut, was gibt mir die Energie? Was gibt mir die gute Energie? Entspricht das, was ich da mache? Entspricht das meiner Persönlichkeit, meinem Wert? Kann ich hinter dem stehen? Der Nutzen, den ich mir vorstelle von meinem Beruf, kann ich den holen? Kann ich, wie du jetzt sagst, oder etwas verändern, auch bewegen und so weiter und so fort? Mal für mich stimmt das. Nicht zuerst stimmt für den anderen. Weil die nächste Frage, so wie du auch unterwegs bist, ist ja, und wie kann ich denn genau mit dem halt auch die Energie reinbringen und eben den Nutzen für die anderen Ziele, so wie ich es mir vorstelle. Dass man sich dann auch irgendwo kann, und das hast du offensichtlich auch klar, kann Gedanken machen, okay, wie bleibe ich denn am Ganzen auch dran? Und ich bin nicht ganz sicher, ob das Egoismus ist, wenn man bei der Sinnhaftigkeit mal zuerst bei sich selber anfängt und sagt, mal, ich habe die Bereiche gefunden und dann halt durch das eben einmal die Menschen, die man im näheren Umfeld mitnehmen, zusammenschafft oder auch zusammenlebt, irgendwo kann mitnehmen und natürlich dann halt auch gegen aussen. In dem Sinn viel effizienter, viel besser, viel authentischer und aus meiner Sicht auch viel qualitativer und erfolgreicher schafft. Also, ich weiß nicht, ob es Egoismus ist.
Ist ein guter Punkt, ja. Also, eben, vielleicht ist Egoismus auch der falsche Begriff. Vielleicht ist es einfach, so wie
Vielleicht auch
du
ein
es schön
Schweizerisch
gesagt
sogar.
hast, genau von sich selber ausgehen, oder? Und nicht zuerst im Aussen schauen, sondern zuerst mit sich selber im Klaren und im Reinen sein, bevor man nachher dann quasi den Step nach außen macht und sagt, ja, wie kannst du mit dem Päckli, mit dem Geschenk, wo du hast, mit deinen Stärken quasi, das so einsetzen, dass es eben für andere auch einen Sinn hat, oder?
Ich glaube es auch. Und ich denke, das ist ja genau das Richtige, wie es gemacht ist. Darum bist du ja seit 5 Jahren auf Kurs und machst einen Job, der dich irgendwo erfüllt. Das sieht man auf den sozialen Medien. Du bist sehr präsent, aber auf eine gute Art und Weise. Also irgendwie überhaupt nicht schreierisch oder was auch immer, sondern irgendwo, ich habe irgendwie das Gefühl, das, was ich von dir in den Gesprächen, die wir schon hatten, gesehen und gehört habe, das sehe ich und höre ich auch irgendwo in den sozialen Medien. Und dann weißt du irgendwie auch mal, ich glaube, das entspricht mir. Ich glaube, wir müssen ja uns sein. Und irgendwo mit, auch unsere Bedürfnisse in einer gewissen Form, und zwar die rationalen wie die feinstofflichen Bedürfnisse, irgendwo, glaube ich, auch wirklich befriedigend haben, dass man irgendwie kann sagen, mal, so sind wir authentisch und machen es so gut wie möglich für die anderen. Spannend, spannend. Raffi, wie geht es weiter mit Jobster.ch? Du hast gesagt, wir sind jetzt relativ stark in einer Branche auch vertreten, wo du natürlich auch deine Kenntnis drin hast. Eben, es gibt noch ganz viele andere. Wie sehen denn so Pläne aus? Was können wir von euch noch erwarten?
Ja, also grundsätzlich sind wir jetzt im Moment dran, expandieren auf den ganzen Dachmarkt, also auf dem Dachraum, also Deutschland, Österreich, Schweiz. Im Moment sind wir nur in der Deutschschweiz tätig. Grundsätzlich wollten wir das im ganzen deutschsprachigen Raum können anbieten. Und am Schluss vom Tag geht es natürlich auch einfach immer darum, ja, dass wir unsere Dienstleistung laufend können optimieren, verbessern, damit wir halt auch bessere Ergebnisse für unsere Kundinnen und Kunden können erzielen, oder? Das ist natürlich das oberste Ziel. Ist ja auch das, was du gesagt hast, vorgängig in der Dienstleistungsbranche. Du verkaufst Stunden, du verkaufst irgendwie nicht ein physisches Produkt, und ich habe das Gefühl, im Recruiting ist es noch einmal schwieriger, das überzubringen, was du konkret machst. Am Schluss verkaufen wir eigentlich Vermittlungen oder Anstellungen im Sinn an Kunden, oder? Und die Leute sind nur, egal wie gut das aussieht, was wir machen, am Schluss sind die Leute zufrieden, wenn sie neue Mitarbeiter, neue Mitarbeiterinnen einstellen. Und das ist natürlich, ja, unser oberstes Ziel, das immer laufend können, zu optimieren.
Was sagt eine Unternehmung oder deine Tipps jetzt fürs Recruiting, die wichtigsten Tipps, was sagt eine Unternehmung heute machen und auch ja, erarbeitet haben, bevor sie jetzt wirklich sagen, so jetzt gehen wir raus und finden neue Leute. Was sind so die wichtigsten Keypoints?
Also das ist sicher der Step 1 von unseren 3 Stufen. Setz dich echt richtig, richtig intensiv mit dir als Unternehmen, mit deinen Kandidatinnen und mit deinen Kandidaten, mit deinen Mitarbeitern auseinander. Find heraus, für was willst du stehen, was sind deine Werte. Und das dürfen nicht 20 Sachen sein, das sind 3 Sachen Maximum, weil sonst explodiert es irgendwann, am Schluss stehst du für alles und gleich nichts. Und da müssen echt, also ich weiß, es macht niemand, aber es ist einfach so ein wichtiger Faktor. Es ist ein bisschen wie, das gleiche wie eine Marktforschung im Marketing, oder? Die großen Unternehmen haben es verstanden, die machen das, die analysieren, warum Leute kaufen, dass sie kaufmotiv sind. Und eigentlich genau das gleiche, das solltest du auch im Recruiting machen, vor allem, wenn du immer wieder ähnliche Stellen zum Besetzen hast, wenn du immer wieder andere oder immer wieder die gleichen Funktionen darfst besetzen. Und es lohnt sich einfach, mit den Leuten zu reden, ja? Mit den Leuten, die bei dir arbeiten, mit den Leuten, die nicht bei dir arbeiten. Warum arbeiten sie nicht bei dir? Warum arbeiten sie an einem anderen Ort? Und für dich das zu klären, ja? Was zeichnet dich als Arbeitgeber aus? Eben weit über einen Obstkorb oder Floskeln wie: Wir haben ein cooles Team oder wir haben interessante Projekte. Dort lohnt sich richtig viel Zeit zu investieren und nachher, wenn das hast, so plakativ ist es, Social Media.
Also die klassischen Kanäle nicht mehr überpriorisieren, sondern wirklich in den sozialen Medien versuchen und auch dort den richtigen Kanal zu finden, wo sich die Leute auch bewegen. Das finden wir auch über den Avatar raus, oder?
Genau, definitiv, ja. Das ist auch eine Sache, die du am Anfang herausfindest, ja. Über welche Kanäle, wo bewegen sie sich, welche Art von Content konsumieren sie, und dann dort voll draufsetzen. Nicht nur schnelle Rekrutierungskampagnen zu einer Stelle besetzen, sondern wenn eine gewisse Größe ist, auch wirklich das Game langfristig zu spielen und das wirklich aufbauen und halt auch gut aufbauen oder so, dass es Social Media like ist.
Absolut, absolut. Ja, spannend. Also, ihr habt es gehört, ihr Unternehmungen da draußen, wenn ihr neue Leute, wenn ihr neue Talente sucht, auch wenn es vermeintlich nicht ganz einfach ist, Jobs hat eine Lösung für euch. Aber macht euch zuallererst einmal über euch selber wirklich Gedanken, schaut rein in die DNA, in die Kultur von eurer Firma. Redet vielleicht auch mal mit den Leuten, was ist gut? Müssen wir etwas stärker starten oder stoppen bei uns, dass ihr nämlich dann, wenn ihr rausgeht und Versprechen auch abgeben, draussen am Markt, die Leute, die dann wirklich zu euch kommen, sehen, dass es nicht leere Versprechungen waren, sondern das passiert ihnen wirklich. Die Leute, die da sind, sind wirklich so happy. Die Kultur, die haben wir wirklich. Und wenn ihr das Päckchen habt, dann geht ihr zu Jobster und werdet eine bestimmt erfolgreiche Kampagne können fahren mit ihnen, dass ihr die besten Talente auf dem Markt findet. Die, was interessiert, ich habe unten in der Show Notes selbstverständlich Kontakt, Webseite vom Raffi und Jobster drauf. Geht das mal anschauen. Nehmt Kontakt auf mit dem Raffi Egli und seinem Team. Ich bin sicher, es wird eine spannende Auseinandersetzung auch mit eurer Unternehmung geben und nachher auch ein erfolgreiches Recruiting. Raffi, ganz herzlichen Dank für deine Zeit, die du heute noch investiert hast an dem grünen Donnerstagmorgen, wenn man das so schön sagt. Das letzte Wort in meinem Podcast gehört immer mein Gast. Was gibst du jetzt den Menschen, die diesen Podcast hören, noch mit auf den Weg?
Ich glaube, Mitarbeitersuche und Rekrutierung wird immer noch in vielen Unternehmen als Kostenstelle angeschaut. Wo muss gesenkt werden? Und ich glaube, dort ist es echt richtig wichtig, dass ein Mindset-Shift stattfindet, dass man sich mit dem Thema auseinandersetzt, dass man in Zukunft schaut. Ich glaube, der demografische Wandel spricht dafür, dass das Thema Fachkräftemangel die nächsten Jahre noch wird zunehmen. Und dass die Unternehmen, die sich jetzt schon richtig aufstellen und sagen, hey, weißt du was, wir legen richtig viel Wert auf eine starke Arbeitgebermarke, auf einen attraktiven Arbeitsplatz kann jetzt bieten, die werden einfach in Zukunft zu den Gewinnern gehören.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn du nicht sämtliche Folgen dieser Podcast-Serie abwarten willst oder wenn du dich noch tiefer mit dem Thema Sinnhaftigkeit am Arbeitsplatz befassen möchtest, dann besorg dir mein Buch «Arbeiten mit Sinn» on und offline überall, wo es Bücher gibt. Und wenn du benachrichtigt werden willst, wenn eben wieder eine neue Folge im Coaching Insight Podcast veröffentlicht wird, dann abonniere ganz einfach diesen Kanal.